Cottbus.
Ein freies Radio für Cottbus-Röschebus.
Beim Radio ist es wichtig zu reden, weil Stille ist beim Radio tödlich, habe ich mal gehört.
Ich möchte auch Leute zu Wort kommen lassen, die sonst keine Stimme haben.
Ein freies Radio für Cottbus-Röschebus.
Herzlich willkommen zur Sondersendung über das Buch 99 Zukunftsobjekte aus der Lausitz von Herausgeber Johannes Stemmler. Er hat zusammen mit zwei Autorinnen und drei Fotografen des Buches während einer Fahrt im Kulturzug über die Entstehung des Buches und einige fotografierte Objekte vor Live-Publikum gesprochen. Der Kulturzug ist eine internationale Zugverbindung zwischen Berlin, Cottbus und Breslau. Seit 2016 wurden auf seinen Fahrten BesucherInnen ein vielfältiges Programm an Lesungen, Konzerten, Workshops, Gesprächsrunden und mehr angeboten. Mit der 10. Saison endet dieses Jahr am 28.12. sein Programm. Wir als Zuhörende haben jetzt noch einmal die Chance, mit dem Kulturzug zu fahren. Kommt gedanklich und auditiv mit auf eine Reise zu einer Gesprächsrunde über die Zukunft in der Lausitz bei rauschenden Zuggeräuschen.
Wir sind heute hier mit dem Buch 99 Zukunftsobjekte aus der Lausitz. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das kein Buch, was man einfach so im Buchladen im Regal findet und kauft. Ja, es ist ein bisschen sperriger Titel. Das Cover sieht aus wie von National Geographic mit so einem gelben Rand. Sie können dann auch gerne mal hier vorkommen und sich eins anschauen. Das ist das Ergebnis eines Prozesses, der damit beginnt, dass ich irgendwann vor vielen Jahren angefangen habe, zur Lausitz zu arbeiten und zu forschen. Vor 3 Jahren bin ich dann an die Universität in Cottbus gewechselt und leite dort das Referat Strukturwandel und muss ich mich Tag ein und Tag aus mit der Frage beschäftigen, wie kann das eigentlich gelingen, wenn wir bis 2038 in der Lausitz, diesem Landstrich zwischen Berlin und Zittau, aus der Kohle aussteigen und die Region keinen wirtschaftlichen Verfall erleben soll, sondern dass es irgendwie weitergeht. Das ist so ein bisschen die Frage, die mit dem Strukturwandel verbunden ist. Und wenn ich an der Uni arbeite, dann sehe ich, dass Geld in große Projekte geht. Wenn ich jede Woche nach Cottbus fahre, dann sehe ich das große Bahnwerk, was dort gebaut worden ist, wo 1000 Leute arbeiten sollen. Und dann denke ich, naja, das sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus, dass in der Lausitz etwas entwickelt, an das viele nicht geglaubt haben. Und gleichzeitig nervt mich das immer, wenn erzählt wird, naja, die Lausitz, das war eine Industrieregion und das wird wieder eine Industrieregion. Und das ist das Allerwichtigste. Selten ist es mir gelungen, wirklich systematisch auch zu hören, was es eigentlich ist, was Leute in der Lausitz noch so wollen. Ja, denn in diesem Prozess des Strukturwandels sind sie oft nicht beteiligt. Sie wohnen in ihren Dörfern, in ihren Kleinstädten, machen, was ihr Leben eben so ausmacht. Und wenn man versucht, ins Gespräch zu kommen, dann winken die ab und sagen, Strukturwandel, da habe ich überhaupt keine Lust, drüber zu sprechen. Der Begriff klebt. Der Begriff ist irgendwie so ein bisschen unsexy und riecht so ein bisschen nach dem Verfall der 90er Jahre. Und da haben wir zusammen mit Kollegen überlegt, wie machen wir das, dass wir einfach mal andere Geschichten hören und sind auf diese Buchidee gekommen. Ich habe bei meinem Papa im Bücherschrank ein Buch von Neil McGregor gefunden. Das ist der damalige Direktor vom British Museum. Und da steht drauf, eine Geschichte der Menschheit in 100 Objekten. Er sagt, ja, Dinge, die man in die Hand nehmen kann, prädestinieren sich total gut, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und dann haben wir eine Frage entwickelt, die war, woran wird für Sie Zukunft greifbar? woran meine ich, an welchem Objekt, an welchen Dingen wird für Sie Zukunft greifbar? Und jetzt überlegen Sie selber mal, da wo Sie wohnen oder wo Sie arbeiten, wo Sie sich täglich aufhalten, ob Ihnen eine Sache einfällt, wo Sie sagen, die kann ich heute greifen und die ist mir auch noch morgen wichtig. Die wird irgendwas mit meiner Zukunft zu tun haben. Und wenn Sie diesen Kniff raus haben, dann sehen Sie nur noch Dinge, die Ihnen auch noch morgen begegnet werden. Manche von denen liegen Ihnen am Herzen und andere nicht. Ja. Und wir haben daraus ein Spiel gemacht, einen Aufruf, und haben von uns, von der Uni aus, versucht, über alle möglichen Kanäle in die Lausitz hinein, über Cottbus hinaus, nach Finsterwalde, Guben, Forst, Weißwasser, Zittau, Görlitz, Bautzen, Löbau und wie die ganzen schönen Orte alle heißen, das Signal zu senden: Schlagt uns ein Objekt vor, an dem ihr Zukunft greifen könnt. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen für Aufregung gesorgt, weil was, wenn nichts zurückkommt? Da hätten wir uns unsere Buchidee auch gleich wieder irgendwie in den Hut stecken können. Aber siehe da, wir haben 140 Rückmeldungen bekommen. Ja, offensichtlich hat die Frage dann doch verfangen. Und das war im Dezember 23 bis Januar 24 kam dann die Einrichtung und die Leute haben mit ihrem Telefon irgendwas fotografiert und haben dazu ein paar Zeilen geschrieben. Und wir dachten, okay, das funktioniert. Wir schaffen das, ein Stück weit die Lausitz zu erzählen mit einem anderen Ansatz. Und so, und das ist die Grundidee von diesem Buch. Wir haben aus diesen 140 Objekten 99 ausgewählt und mit 99 verschiedenen Menschen aus der Lausitz dann an den Texten gearbeitet, die man jetzt in dem Buch finden kann. Jeder Text ist eine Seite lang. Aber was wäre ein Objekt, eine Objektbeschreibung, wenn man das nicht sehen kann? Ja, gerade Objekte bieten sich ja irgendwie dazu an. Es ist nicht nur ein Gefühl, es ist nicht nur eine Reflexion, es ist eben auch etwas zum Greifen. Und da ist was Schönes entstanden. Eine entfernt Bekannte aus der Lausitz sprach mich an und meinte, du, ich arbeite hier, aber nebenbei mache ich mal noch eine Fotografieausbildung. Fotografieausbildung an der Ostkreuz Fotoschule in Berlin. Und ich hatte bis dahin noch keine Idee, wie wir irgendwie Bilder in dieses Buch reinkriegen sollten. Und da habe ich gesagt, das ist ja interessant, ja, was ist das denn, die Ostkreuz Fotoschule? Und haben uns darüber ausgetauscht und dachte, okay, das könnte meine Chance sein, dass Menschen mit einem anderen Blick, einem dritten Blick zu diesem Buchprojekt dazustoßen. Und Valentina, so heißt sie, hat gesagt, okay, ich frage mal rum, wer Lust hat mitzumachen. Und es dauerte ein paar Wochen und auf einmal waren wir, nicht wir, sondern gab es ein Grüppchen von 11 Fotografinnen und Fotografen, die gesagt haben, okay, da machen wir mit. Deswegen sitzen wir heute hier in einem Grüppchen mit 6 Leuten. Ich, Johannes Stemmler als Herausgeber, dann haben wir 3 Fotografen und 2 Autorinnen. Und ab jetzt möchte ich im Gespräch mit jeweils einem davon ein bisschen in das Buch eintauchen. Sie sollen 1-2 Texte hören. Sie sollen selber rumschauen, nämlich die Bilder, die hier an den Scheiben auch zu sehen sind. Und auch über die wollen wir sprechen und Ihnen so ein bisschen dieses Buch über Ihre Ohren aufschließen, auch wenn Sie das in dem Moment nicht in der Hand halten. Und wenn Sie genau zuhören, dann bekommen Sie, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. So, und jetzt begrüße ich Elke Thiele, die sitzt neben mir. Hallo Elke.
Hallo Johannes.
Ich gebe dir mal das Buch rüber. Elke, wir haben uns, weiß ich nicht, vor 2 Jahren vielleicht in Cottbus kennengelernt.
Ja, genau, das kommt hin, ja.
Und du warst damals beschäftigt an einem Projekt mit einem bestimmten Namen. Kannst du dir mal sagen?
Ich habe damals für das Forschungsbündnis Land Innovation Lausitz gearbeitet. Da sind viele verschiedene Projekte versammelt, die sich ja mit klimaangepasster Landnutzung beschäftigen, mit dem Aufbau der Bioökonomie als Nachfolger für die Kohlewirtschaft in der Lausitz und überhaupt so generell die Landwirtschaft fit machen für die Zukunft, also an den Klimawandel anzupassen.
Und jetzt sag mal, was ist dein Job? früher gewesen, heute, was ist so dein, du bist ja keine Wissenschaftlerin an sich, ne?
Nein, das bin ich nicht. Also ich bin diejenige, die versucht, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Öffentlichkeit zu verkaufen. Also einfach bekannter zu machen und zu zeigen, was machen die da überhaupt in ihren Laboren, in ihren Studierzimmern? Und das ist ja manchmal nicht ganz einfach. Oft sind die Ergebnisse noch gar nicht sexy, nicht begreifbar, nicht sichtbar. Aber trotzdem gehen da viele Steuergelder hin. Und das habe ich mir so auf die Fahnen geschrieben. Ich möchte allen klar machen, da investieren wir in unsere Zukunft, in dem Fall in die Zukunft der Lausitz. Und da passiert total viel. Deswegen war ich so froh, als du mir von dem Buch erzählt hast. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Ja, da müssen wir unbedingt dabei sein. Und ich bin so stolz, dass wir es mit wirklich 4 unserer Projekte in das Buch geschafft haben. Und einen Text davon habe ich selber geschrieben. Also ich hatte damals überlegt, ja, was ist für mich das ultimative Zukunftsobjekt innerhalb unseres Forschungsbündnisses? Und das, was ich dann ausgesucht habe, unsere Katzenstreu, sag ich mal ganz salopp, trifft es für mich eigentlich am meisten. Also
okay, Katzenstreu, das ist jetzt vielleicht, was ist das Gegenteil von euphemistisch? Bisschen passiv. Wir haben ja auch so ein Fläschlein mit, ne?
Ja.
Es hat tatsächlich die Anmutung von Katzenstreu.
Also, wer möchte, kann gern mal hierher kommen und es in die Hand nehmen, dran riechen, bitte nicht essen unbedingt. Und sich das anschauen und überlegen, was das sein könnte.
Wir reichen das jetzt mal rum. Die Empfehlung ist, nicht essen. Passiert was, wenn man es trotzdem isst?
Dran riechen? Nö, glaub nicht.
Okay,
da passiert nichts.
Ich gebe das mal, weiter.
Das an.
So.
Und? Was wird sein? Was ist das? Was glaubt ihr? Sie dürfen gerne alle raten, was das sein soll. Das sind natürlich keine Katzenstreu, obwohl es so aussieht. Also, ne, Freiwillige vor. Was sagt ihr?
Pellets.
Ja, wofür? Pellets, genau, aber wofür? Fast. Nein, nicht zum Heizen. Auch okay. Kein Dünger. Also in die Dünger ist schon eine richtige Richtung, aber Dünger ist es auch nicht.
Wir raten mal leise weiter.
Ja.
Und du nimmst mal deinen Text,
okay, dann
und liest ihn vor.
Lese ich einfach mal vor.
Ja, also okay. Sie sehen, das ist hier schon sehr interaktiv, ja. Elke.
Gut. Vom Abfall zum Superstar. Sie riechen nach nichts und man kann sie bedenkenlos in die Hand nehmen. Obwohl sie etwas dunkler sind, erinnern sie mich an Katzenstreu. Mit einem Wort, diese Pellets sind absolut unscheinbar und waren mir auch bei näherer Betrachtung keinen zweiten Blick wert. Was sollte daran schon Besonderes sein? Dieser Blickwinkel hat sich gründlich geändert. Inzwischen sind die Pellets für mich das ultimative Symbol des Strukturwandels und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Ihr hauptsächlicher Ausgangsstoff sind Eisenhydroxidschlämme. Lange bevor ich wusste, was das ist, hatte ich sie und ihre Auswirkungen schon öfter gesehen. Meist in Gewässern der Lausitz, die von den Schlämmen recht unschön braun gefärbt wurden. Dabei ist es ein natürlich vorkommender Stoff, der vor allem durch die Tagebauer entsteht. Beim Abbaggern wird das Eisen im Boden freigelegt und oxidiert mit dem Sauerstoff aus der Luft zu Eisenhydroxid. Genutzt werden können die Eisenhydroxidschlämme bisher kaum. Stattdessen werden sie aufwendig in Deponien gelagert. Die WissenschaftlerInnen der Brandenburgischen Technischen Universität haben sich darum gemeinsam mit den PraktikerInnen der Keraton Kies- und Tongruben GmbH und der PUS Produktions- und Umweltservice GmbH im Rahmen eines Projektes des WIR-Bündnisses Landinnovation Lausitz auf den Weg gemacht, um diesen Abfallstoff in eine wertvolle Ressource zu verwandeln. Kombiniert mit regionalen Tonen und organischem Material sollen die Schlämme künftig die Böden verbessern. Die Hoffnung ist, dass diese Substrate helfen, den Humusgehalt der Äcker zu erhöhen und die Nährstoff- und Wasserhaltekapazität der trockenen und nährstoffarmen Böden in der Lausitz zu steigern. Ob am Ende die Eisenhydroxid-Pellets tatsächlich das Potenzial haben, ein Bodensuperstar zu werden, muss sich erst noch beweisen. Dazu bedarf es weiterer Forschung, bevor sie großflächig auf den Äckern ausgebracht werden können. Erste wichtige Schritte hin zu einem biobasierten Bodenhilfsstoff und damit zu einem umweltfreundlicheren Wirtschaften sind jedoch getan.
Vielen Dank, Elke. Also die Eisenhydroxidschlämme in Form von Pellets angereichert, die den Boden verbessern soll. Warum könnte das denn notwendig sein?
Naja, wichtig ist, ich meine, der Klimawandel ist da, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und wenn man sich die Böden in der Lausitz anschaut, ne, das sind trockene Böden, vor allem aus Sand. Und wenn es dann regnet, meist in einem richtigen Regenguss derzeit, und zack, plattert es runter und versickert sofort. Und der Boden, also die in der Oberfläche, kann das Wasser eigentlich nicht halten, um es wirklich für die Pflanzen länger verfügbar zu machen. Und die Idee war, aus so einem Abfallstoff, der bisher irgendwo gelagert werden muss und das natürlich Geld kostet, eine Hilfe für den Boden hinzubringen, dass dieses Wasser, was dann im Sturzregen runterkommt, einfach zu speichern, oben auf der Oberfläche und für die Pflanzen dort länger verfügbar zu machen. Und daran forschen die, die Wissenschaftler von der Uni, von der BTU aus Cottbus jetzt. Ja.
Ich finde es total spannend, weil wenn man oft, oder wenn ich immer mal mit Leuten in der Lausitz spreche, auf die Frage, fragen die mich, was ich so mache, und ich sage, ich mache ein bisschen Strukturwandel, und dann sagen die, ja, hier, es wird ja eh nichts. Das wird doch nichts.
Ja, genau.
Und weil das ist früher auch schon nichts geworden. Und jetzt kann ich schlechterdings sagen, ja, aber gucken Sie sich doch mal die Pellets an. Ja, das ist eine andere Flughöhe. Und trotzdem muss man sich die Mühe machen, und das ist ja auch dein Job, diese Geschichten irgendwie rauszubringen.
Ja, das ist auch wichtig, ne? Weil gerade dieses Projekt, dieses eine Projekt innerhalb von dem Lill-Bündnis, das ist die erste Phase, knapp 2 Jahre, waren die wirklich im Labor, im Bodenlabor, und haben da Fließexperimente gemacht, haben Dürreereignisse simuliert, Starkregen simuliert, um einfach zu schauen, wird da bei einem Starkregen zum Beispiel was ausgewaschen, kommen da irgendwelche Stoffe raus, die wir nicht im Acker haben wollen. Und das muss natürlich vorher getestet werden, aber es ist unsexy. Die hocken da in ihrem Bodenlabor im Keller in der BTU und man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Und wie soll man das den Menschen begreiflich machen? Schaut mal, wir arbeiten hier an eurer Zukunft, und das ist total wichtig. Also nicht nur für die BTU, sondern eben auch vor allem für die Bauern auf dem Acker, für die ganzen Leute, die die Produkte dann essen wollen. Ja. Und die zweite Phase, dann sind sie, als sie merkten, das ist ein absolut stabiles Material geworden. Die zweite Phase war dann im Gewächshaus, wo sie, da sind sie derzeit und testen mit Sonnenblumen, mit Winterroggen. Wie viel dieser Pellets muss ich denn ausbringen, damit die Pflanzen auch wirklich besser wachsen? So. Und was bringt das? Ne? Also einfach dann zu testen. Und erst wenn diese Phase erfolgreich abgeschlossen ist, dann können sie raus in die dritte Phase auf den Acker gehen. Und das dauert natürlich. Ne? Und man sieht es noch nicht, denn nur die WissenschaftlerInnen und die Techniker kommen bisher in die Gewächshäuser der BTU rein. Und ich war auch dort und habe Fotos gemacht und die Sonnenblumen gesehen. Und es ist dann schon wirklich beeindruckend, wenn ich sehe, hey, aus so einem Abfall, der eben die Seen, die Spree, so dunkel, also braun und gelb färbt, was wirklich nicht schön aussieht, ja, oder irgendwo gelagert werden muss, da machen wir was und können damit wirklich die Bauern voranbringen, also die Landwirtschaft voranbringen.
Das Schöne ist, was dein Text im Grunde schon zeigt, ist, dass ein Zukunftsobjekt alles Mögliche sein kann. Mhm. Ja. Ja. Also selbst ein Pelletstück, ja, und das zukünftige, das Potenzial für die Zukunft, das ist das, was wir ihm zuschreiben, mhm, und was die Forscherinnen, was ihr oder andere Leute dann darin auch entdecken. Jetzt sind die Ergebnisse in diesem Buch oder die Texte in diesem Buch, die haben nicht nur ihren Ursprung in der Forschung, sondern aus vielen anderen Bereichen, weil ganz normale Leute mit ganz anderen Funktionen Texte eingereicht haben. Und das macht auch die Vielfalt in diesem Buch aus. Die Objekte sind zum Teil sehr viel größer. Es sind Häuser, es sind Stühle, es sind Stifte. Es ist ein Festival-Regenschirm, es ist ein Fernglas und vieles andere mehr. Ich sage dir erstmal danke, Elke.
Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
So, wir bauen kurz um. Das Mikrofon wandert rüber zu Matthias. Hallo, Matthias.
Hallo.
Matthias, du bist Fotograf.
Ja, werdender Fotograf.
Genau, werdender Fotograf. Und wir haben uns über dieses Projekt kennengelernt. Erinnerst du dich noch, wie du davon erfahren hast und was dich möglicherweise hat daran Interesse haben lassen?
Also Valentina hat uns gefragt oder mich gefragt, ob ich teilnehmen würde, und sie hat mir gesagt, Sie sucht eine ganze Gruppe zusammen und das fand ich sehr schön, weil mir so ein Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich das wohl mitmachen kann. Und dann habe ich auch gleich Ja gesagt, weil ich jede Herausforderung mag. Und das ist ein Feld, was für mich sehr neu ist als Fotograf.
Für mich war es auch neu. Ich hatte Schiss, als ich auf einmal 11 Fotografinnen und Fotografen online gegenüber saß und dachte, so in eure Hände lege ich jetzt mein Glück auch irgendwie. Ja. Weil entweder das geht mit euch oder es gibt keine Bilder für dieses Buch. Ne?
Ja, so ähnlich ging es mir auch. Also ich wusste ja auch nicht, ob ich es hinkriege. Aber wer nicht wagt, der gewinnt nicht.
Ja.
Und
ja.
Der Titel sagt das ja auch. Zukunft ist ja auch nur das, was du machst und ausprobierst.
Zu dem Zeitpunkt, wo ihr dazugekommen seid, hatte ich dann schon, glaube ich, ungefähr eine Auswahl. Und dann mussten wir das verteilen. Kannst du dich daran erinnern, wie ihr entschieden habt, wer was fotografiert?
Ja, wir haben das, also wir hatten die 99 Objekte vorgeschlagen und sind ja 11 Fotografen insgesamt. Und dann konnte sich jeder erstmal so ein bisschen raussuchen, was er wohl am liebsten machen würde, auch vom Ort her, Reisemöglichkeiten und so weiter recherchieren. Und dann haben wir das recht demokratisch entschieden und untereinander verteilt und auch so ein paar Sachen hin und her gereicht. Zwischendurch, während das Projekt schon lief, während einer sagte, ey, guck mal, ich bin ja jetzt hier gerade an diesem Ort, da ist doch auch das, würdest du das mitmachen und könntest du das andere dafür machen? So.
Genau, und dann hatten wir irgendein Datum, ich glaube im September, da hieß es, bis dahin brauche ich alle Bilder.
Genau, es gab eine Deadline im September.
Und es war tatsächlich, am Tag der Deadline waren alle Bilder da, alle in der richtigen Größe, alle in der richtigen Auflösung. Und wenn Sie sich umschauen, dann sehen Sie, dass die Bilder haben eine formale Gemeinsamkeit. Die sind alle im Hochformat. Das ist immer die linke Seite im Buch. Welches von deinen Bildern wollen wir denn mal besprechen?
Na, wir haben vorhin über zum Beispiel die krasse Lausitz, den Aufkleber, geredet. Das war das erste Bild, was ich gemacht habe. Und ja, also bei jedem Motiv war es so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Und beim ersten Bild sowieso, weil das dann auch gleich mit einem hochrangigen Politiker war.
Beschreib mal, was man drauf sieht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass einige Leute das, also dass die meisten das jetzt nicht sehen können. Wir müssen ihnen jetzt ein Bild in den Kopf zaubern.
Du musst mir ein bisschen beim Namen helfen.
Ja, also die Autorin ist die Frau Schierling, das ist die Pressesprecherin von der krassen Lausitz.
Genau, ja, und dann sollte ich Herrn
Freitag,
genau, jetzt weiß ich wieder, treffen. Und zwar, und der steht für den krassen Lausitz-Aufkleber.
Ja.
Also ein Aufkleber fürs Auto oder wo auch immer man das hinkleben möchte. Und das musste ich dann halt mit ihm inszenieren, dieses Bild.
Ja.
Wir haben einiges versucht und haben uns da so langsam rangearbeitet. Und das Schöne war, dass er sehr gut mitgearbeitet hat und eigentlich alles mit sich hat machen lassen. Am Ende saß er dann in seinem Auto hinten im Kofferraum. Er hat so einen kleinen Kombi und ich durfte auch alles wegräumen, was da noch so in seinem Auto lag. Also er hat sehr gut mitgearbeitet und dann sind wir zu diesem schönen Motiv gekommen, wo er mit geschlossenen Augen im Auto sitzt und sich den Aufkleber nur ans Revers hält.
Also das ist tatsächlich spannend, weil ich wusste nicht, wie das wird. Ich wusste nur, das Objekt ist ein Aufkleber. Ich dachte so, ja, klebt, dann macht man halt ein Foto von einem Auto, hinten klebt das Ding drauf. Ja. Ne? Und dieser Herr Dr. Freitag, das ist der Lausitz-Beauftragte und damit direkt entsandt vom Ministerpräsidenten, sich um alles zu kümmern. So, und dann musste ich ein bisschen schmunzeln. Erstens, als die Buchidee dann tatsächlich am Laufen war, als er dann ankam mit seiner krassen Lausitz und seinem Aufkleber. Und noch so und noch mal mehr musste ich lachen, als ich das Bild gesehen habe, dass du es geschafft hast, den rechten Arm vom Ministerpräsidenten in den Kofferraum zu setzen und einfach so ein bisschen stolz, aber vielleicht auch verlegen, seinen Aufkleber in die Luft zu halten, ne? Als wie so eine Mini-Fahne.
Ja, also tatsächlich hatten vorher so schreckliche Ideen, wo der Aufkleber, der ist schon an seinem Auto drauf, wo er dann nur mit dem Finger drauf zeigt oder so, und das war alles ganz furchtbar.
Ja.
Aber für mich zum Glück wusste ich auch, hatte ich nicht so viel Informationen über Herrn Freitag. Also das hilft mir immer auch lockerer zu sein, freier zu sein. Und dann ja. habe ich es einfach gemacht. Und ja, allein schon durch diese Überforderung, erstes Bild, erste Situation, dann denkt man nicht mehr, sondern macht einfach. Und er hat einfach alles mitgemacht. Und dann ist es sehr schön, dass sich Dinge so entwickeln und so ein Ergebnis dann rauskommt. Ja.
Also ich finde es ganz toll. Andere Leute, die jetzt diese Zusammenhänge nicht kennen, die sehen das vielleicht ganz anders. Ich meine, warum sitzt da dieser braun gebrannte Herr in seinem Kofferraum? Ja. Aber auch er und zeigt im Grunde mit diesem Aufkleber den Wunsch, damit irgendwie Zukunft zu gestalten, Menschen für die Lausitz zu interessieren, auch die Lausitzer selber für ihre Geschicke zu interessieren. Ob das mit dem Slogan krasse Lausitz klappt, weiß ich nicht, aber es ist immerhin ein Versuch. Also
oh.
bleibt im Kopf und die Überschrift zu dem Artikel ist klebt krass. Matthias, wollen wir noch über ein zweites Bild sprechen? Gibt es noch eins, was dir am Herzen liegt oder wo du eine Geschichte zu weißt?
Also das mit dem Wasserlauf, ein Kinderspielplatz.
Ja.
Von der Quelle bis zur Mündung heißt der Artikel. Das ist ein Kinderspielplatz, wo halt alle halbe Stunde Wasser kommt, in einer riesigen Fläche sich verteilt und sehr schön gestaltet ist. Das fand ich auch sehr spannend, die Aufgabe, weil Kinder auf Fotos ja nun mal ein schwieriges Thema sind. Mhm. Und ich da eigentlich auch wirklich dann alleine stand und dieser Spielplatz sehr groß ist. Und bis man alle durchgefragt hat, alle Eltern, alle Kinder, ob ich das Foto machen darf oder was ich überhaupt mache, dann hat sich auf dem anderen Ende, wenn ich da angefangen habe, auf dem anderen Ende die Kinder schon wieder getauscht. Also da wäre ich endlos den ganzen Tag nur am Fragen gewesen. Das war aber, ich hatte auch da sehr Glück, weil an dem Tag der Initiator dieser Spendenaktion für diesen Wasserlauf da war, Handwerker da waren, Architekten da waren, weil dieser Wasserlauf noch erweitert werden soll. Und dadurch wirkte das alles schon sehr viel offizieller und dann waren die Eltern auch alle, haben mir vertraut und ich konnte da fotografieren.
Also das ist ein ganz schönes Bild. Beschreib mal ganz kurz, was man da sieht.
Man sieht Kinder von hinten, wie sie halt durch den Wasserkanal turnen sozusagen.
Ja, also das Objekt ist tatsächlich der Spielplatz und da hat sich der, ich glaube irgendwie ein Bürgerverein in Cottbus hat sich die Idee gemacht, im Kleinen die Lausitz, nee, den Verlauf der Spree darzustellen.
Genau,
du hast
der
es schon
Verlauf
gesagt,
der Spree, genau.
Von der Quelle bis zur Mündung, aber da sie immer nicht so viel Geld haben, gibt es immer nur etappenweise.
Genau, also ja. Die haben sich rein durch Spendengelder finanziert angeblich und ja. Haben schon einen Großteil geschafft. Ja.
Sie haben schon einen Großteil geschafft und auch das ist etwas, was Gesellschaft ja zeigt, die im Wandel ist. Man kooperiert halt an irgendwelchen Dingen, die man zum Mann zusammen macht. Und wenn es der Wasserspielplatz ist, ja. Leute, die das machen, hauen sich nicht auf den Kopf. Ja, und die Leute, die dafür spenden, haben einen lokalen Bezug. Ja, ob sie Kinder haben oder keine Kinder haben. Und das ist irgendwie eins von diesen Beispielen, die neben den großen Projekten, die viel Geld kosten, mindestens genauso wichtig sind, weil sie Dutzende von Leuten involvieren. Und selbst die Kinder, die es nicht wissen, die planschen halt dann da.
Naja, es wird eine schöne Erinnerung womöglich bleiben.
Ja, sehr schön. Der Autor des Textes ist der Herr Rode. Der ist für mich ganz wichtig, weil das auch der Schatzmeister des Fördervereins der BTU ist. Die haben uns unterstützt. Der hat euch euer Honorar ausgezahlt. Genau. Der konnte mit Geld und das war wunderbar. Matthias, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Jetzt spreche ich mit Nico. Hallo, Nico.
Hallo.
Nico Fritzenschaft.
Genau, ja. Kommt nicht aus der Lausitz, der Name.
Nein, hast du eine Idee, wo dein Name herkommt?
Aus dem Schwäbischen. Da war ich mich in Berlin nicht so beliebt, aber ja.
Genau. Steckt dahinter ein alter Beruf?
Nee, es ist Altschwäbisch für Freundschaft.
Ja. Wissen wir auch. Die Fritzenschaft ist die Altschwäbische Freundschaft.
Genau. So.
Wie ist das eigentlich, wenn man sich mit Fotografie beschäftigt? Ist einem da vorher klar, dass man andauernd mit seinem Rucksack in Ecken fahren muss, die vielleicht nicht mit der Straßenbahn erreichbar sind und die Lausitz liegt nun mal auch nicht direkt vor Berlin?
Ja, nee, finde ich nicht. Also mir war es nicht klar. Beziehungsweise es ist ja auch, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche. Es gibt ja Leute, die nur in ihrem Studio arbeiten und andere sind die ganze Zeit unterwegs. Deshalb irgendwann während des Studiums hat sich dann rausgestellt, dass man doch viel mit Rucksack in Bahnen sitzt.
Ja, 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 ja. Und du bist dann auch losgezogen und hast auch ein paar Orte und Objekte in der Lausitz besucht, oder?
Genau, ja. Ich war in Cottbus, Weißwasser und genau im Industriepark in Spremberg.
Ja, in Spremberg im Industriepark, ne? Den sind die Ossis unter uns bekannt als Schwarze Pumpe. Ja. Hm. Was ist dir in Schwarze Pumpe begegnet? Weil das ist aber ein Objekt völlig anderer Art und ich weiß noch, wie ich mit dem Herrn gerungen habe, um das, was er da beschrieben hat.
Genau, also ist auch vielleicht kein Objekt, an das man sofort denkt, wenn man an die Zukunft der Lausitz denkt, weil es ist eine Kläranlage. Aber wenn man den Text liest und sich damit befasst, dann versteht man doch ganz gut, dass es halt erstens dazugehört und auch eben ja, wichtig ist für, also ich glaube, es entsteht auch Biogas in der Anlage, deshalb ist es, erzeugt sogar Energie und genau, ist eben auch für den Industriepark sehr wichtig.
Der Industriepark Schwarze Pumpe, der ist irgendwie ganz eng auch mit der Kohle- und Brikettproduktion verbunden und hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Das sind jetzt andere Unternehmen. Und der Herr Rhein, der das geschrieben hat, der hat mich angerufen und gesagt, also mein Objekt ist der Industriepark. Ja. Also ich sag, ja, das kann ich mir vorstellen. Und irgendwie haben sie ja auch recht. Aber können wir das nicht irgendwie an einer Sache versinnbildlichen? Und ich habe mir gesagt, machen Sie doch die Kantine. Ja, also mehr so auf der Input-Seite des Ganzen. Und er hat dann irgendwann gesagt, nee, ich mache nicht die Kantine, ich mache die Kläranlage. Weil da müssen alle ihre Abwässer reinmachen. So, und in dieser Geschichte, wo er jeden Tag arbeitet, ist das einfach ein zentraler, struktureller Zusammenhang, wie sie dort diese verschiedenartig belasteten Abwässer wieder klarkriegen. Und die muss nämlich auch immer wachsen, diese Anlage, weil auch Schwarze Pumpe wächst. Links und rechts der Brandenburger und sächsischen Grenze. Jetzt sieht das Bild so aus, als standest du in der Kläranlage?
Es gab so Gitter, mit denen man so über der Kläranlage rumlaufen konnte. Genau, also gefühlt stand ich drin, aber dann doch nicht ganz.
Ja, riecht das da?
Ja, aber es ging. Also ich glaube, er hat gesagt, es war so ein bisschen windig, deshalb hatte ich Glück. Also es riecht manchmal noch stärker.
Ah ja, nein, man muss beim Fotografieren, dann muss man eben auch mal in den sauren Apfel beißen.
Ich glaube.
Und Schwarzer Pumpe ist einer dieser Orte, gibt es ein kleines Dorf mit so einer Pestgeschichte und dieser Pumpe und dann eben dieser Industriepark, da kommt man fast nur mit dem Auto hin. Ja. Hast du aus deinen Bildern ein Lieblingsbild? Oder wo du sagst, da siehst du dich am meisten?
Es ist eh so, dass ich irgendwie im Alltag oft an so Rohren hängen bleibe, deshalb kam ich total auf meine Kosten. Weil ich zwei
an Rohren?
Ja, also Ich finde das immer, ich mag so abstrakte Industriegeschichten und genau, ich durfte ja zwei, also diese Kläranlage und zwei Großwärmepumpen fotografieren. Und ich glaube, die Wärmepumpe von Fraunhofer Institut finde ich vom Bild her einfach schön, weil es so sehr abstrakt und verwinkelt ist und viele Rohre hängt auch im Zug, genau.
Genau, das hängt auch im Zug und ne, etwas größer als das, was Sie in Ihrem Keller haben, vielleicht.
Genau.
Ein tatsächlich so ein tüftlerisches Nerd-Projekt, einfach mit einer gewissen Größe, ne?
Ja, ja, genau. Also es ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der ganzen Anlage. Ja, es war sehr spannend, darüber zu erfahren.
Ja, das finde ich auch immer schön, dass sich dann, Elke, du hattest es schon gesagt, dann eben doch der ein oder andere Wissenschaftler nötigen ließ, mal darüber zu schreiben, was sie eigentlich den ganzen Tag da machen.
Mhm.
Ja, weil so eine Großwärmepumpe, die ist zwar groß, man sieht sie trotzdem nicht, weil die irgendwo drin steht.
Stimmt, ja. Oder man würde nicht verstehen, was da vor sich geht. Es war sehr interessant, mal zu hören, wie es ungefähr funktioniert. Ich kann es aber nicht abrufen gerade.
Wunderbar. Nico, vielen Dank. Es sind noch mehr Bilder von dir in dem Buch. Beim Durchblättern, wenn man direkt neben den Bildern schaut, sieht man immer, wer die gemacht hat. Und hier ist auch ein kleines Überblicksbild, wie so eine Art Poster. Da muss man dann sehr nah dran gehen. Da kriegt man einen kleinen Eindruck, was alles in dem Buch zu sehen ist. So, Nico, vielen Dank.
Danke.
So, jetzt gehen wir mal wieder über zum Text. Und zwar zu Anne Rentsch. Hallo Anne.
Anne-Kathrin Rentsch.
Anne-Kathrin
Rentsch. Das muss ich jetzt wirklich mal ergänzen.
Hallo Anne.
Hallo.
Dein Text ist natürlich besonders, weil er von dir ist. Der ist aber auch besonders, weil er besonders kurz ist und
ja,
in zwei Sprachen abgedruckt
genau
ist. Wie kann das sein?
Du hattest mich gefragt, ob ich mitmachen möchte, und ich hatte dann meine Idee auch eingereicht und die ist ja auch ausgewählt worden. Und für mich war es wichtig, diesen Text auf Deutsch und auf Sorbisch zu schreiben.
Ah.
Deswegen ist er kürzer, aber das habe ich gerne in Kauf genommen.
Ich glaube, du bist eine der ersten Personen, die ich kennengelernt habe, als ich meinen Job in Cottbus angefangen habe. Du hast dazu beigetragen, dass ich mich da gleich etwas wohler gefühlt habe, denn ich bin in Dresden geboren und wohne in Berlin und musste dann jede Woche nach Cottbus pendeln. Und da bleibt es nicht aus, dass man das Gefühl hat, man ist an einem anderen Ort, an dem du schon warst. Aber du bist auch durch die Welt gefahren. Sag mal ganz kurz, wo du herkommst und was dich im Moment mit Cottbus verbindet.
Genau, also ich bin gebürtige Cottbusserin und ja, bin da groß geworden, habe Abi gemacht und dann ganz klassisch zum Studieren weggegangen nach Dresden und habe da 12 Jahre gelebt, studiert und gearbeitet. Und dann habe ich mich 2013 entschieden, zurückzugehen. Ja, das ist einfach so eine Herzensentscheidung auch gewesen, tatsächlich.
Und es scheint ja auch so zu sein, dass du da deiner Familie etwas näher bist.
Ja, genau, also meine komplette Familie ist in Cottbus und Umgebung und ja, ich bin quasi zurückgekommen. Ja. Also meine Brüder übrigens auch, die waren auch lange beide weg, auch in Dresden, und wir sind alle quasi zurück ins Nest.
Erzähl doch mal, was machst du denn heute tagsüber, wenn du also nicht zufällig mit dem Kulturzug fährst, in Cottbus?
Jetzt gerade, beziehungsweise seit September letzten Jahres, arbeite ich am Sorbischen Institut, bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ein Projekt, was ich im Moment betreue, ist die Begleitforschung für ein Strukturwandelprojekt, das sich dafür einsetzt, die sorbisch-wendische Kultur, und jetzt kommt so ein Fachwort, in Wert zu setzen. Das heißt, tatsächlich auch ökonomisch wertvoll zu machen, also wenn man das so überhaupt sagen kann, aber eben auch minderheitensensibel. Also quasi kein Ausverkauf der Kultur, sondern das für die Kultur, für die Leute, für die Sprache, ja, dass die Leute davon leben können, was ihre Kultur ausmacht auch.
Da könnte ich jetzt viele Fragen gleich hinterher schieben, aber ich würde sagen, bevor wir uns in den sorbisch-wendischen Kosmos hineinbegeben, dass wir vielleicht zuerst den Text lesen, weil ich finde, das ist ein guter Einstieg. Und du entscheidest, ob du ihn auf Deutsch oder auf Sorbisch lesen möchtest.
Also Johannes hatte mich gebeten, ich hatte natürlich auch drüber nachgedacht, einen Teil zumindest auf Sorbisch zu lesen. Ich bin da nicht so sicher wie im Sprechen. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich in dem Projekt, wo ich Sorbisch gelernt habe, wirklich der Fokus absolut auf dem Sprechen lag. Also wir haben ganz spät erst angefangen mit Schreiben, und Lesen kam wirklich ganz erst am Ende. Also wenn irgendjemand in diesem Zug Niedersorbisch spricht und meint, jetzt einen Fehler zu entdecken, entweder behält er das oder kommt zu mir und hilft mir auf die Sprünge. Genau. Ich würde jetzt den ersten Absatz auf Sorbisch lesen und den dann auch nochmal übersetzt auf Deutsch und dann bis zum Ende auf Deutsch lesen.
Alles klar.
Okay. Also, Jatne Julia, Dveje Julia, Viele Judy. Eine Tür kommt nicht allein auf Deutsch. Mjesje Wielitskans Bödova, Aschudelmses Gereze, Słowo Żudia, Nie existirujo ako gramatiski singula. Agasz słyszysz słowo Żudia, Niamerzosz bysz wiesta, Sulit niatne Żuja menione, Abo wiece. W niemskie Rece myślisz, Se przece jano na jatne Żudia, Ako wetweriu, Si nowe mężności. Wyseskerece pak mezo bys wiece żuri mienionych. Aniento nimski, jetzt auf Deutsch.
Mir gefällt es sehr, dass das Wort Tür in der niedersorbischen Sprache ausschließlich in der grammatikalischen Mehrzahlform existiert. Das im Deutschen oft bemühte Bild einer sich durch neue Möglichkeiten öffnenden Tür steht im verwirrenden Sprachkontrast zum niedersorbischen Wort Julia, bei dem man nicht auf Anhieb erkennt, ob eine Tür oder mehrere gemeint sind. Durch die Tür zum Sajewitzhof in Dissen, zum Soja Sprachnest, konnte mir nicht nur die eine, sondern mehrere Welten erschließen. Zur Sprache, zu Menschen, zu Kultur, Musik und Gemeinschaft. Außen vor blieb auch nicht der Blick in die sorbisch-wendische Vergangenheit, der einen Zugang zu Verlust und Schmerz geöffnet hat. Maßgeblich aber bleiben die Türen zu Freude, Kreativität, Kraft und Identität. Nach 10 Monaten als Stipendiatin bei Soja ist diese Tür als Symbol für all das ein Teil von mir geworden. Das unverwechselbare Knarren der Aufhängung beim Öffnen ist abgespeichert wie eine Kindheitserinnerung. Der Zugang dazu bleibt ein Leben lang erhalten.
Sehr schön. Vielen Dank. Ja. Also es geht hier im übertragenen, aber auch im ganz konkreten Sinn um eine Tür. Eine Tür, die du für ein Jahr lang den Unitüren vorgezogen hast. Du hast dich bei uns verabschiedet und hast gesagt, so, ich gehe jetzt Sorbisch lernen. Aber es war ja noch viel mehr. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Eindrücke geben, was das war. Denn es ist schon besonders, eine Sprache so zu lernen, wie ihr das gemacht habt.
Genau, also zum Projekt Soja, was übrigens Morgenrot bedeutet. Es kann aber auch Abendrot bedeuten. Das kommt darauf an, in welchem Kontext man das benutzt. Das ist ein ganz, ganz neues Projekt, also zumindest für die sorbische Sprache. Bei anderen Minderheitensprachen gibt es das schon. Wir waren in dem Fall 12 Leute zusammen, die sich auch bewerben mussten. Und wir haben 10 Monate lang, 5 Tage die Woche, 6 Stunden am Tag Niedersorbisch immersiv gelernt. Das heißt, eigentlich wie Kinder groß werden, ganz natürlich mit ihrer eigenen Muttersprache. Deswegen, was ich vorhin gesagt habe, also Schreiben und Lesen spielte einfach keine Rolle, sondern wirklich nur das Sprechen. Und das führte dann eben dazu, dass man da saß und auf Sorbisch was hörte und dachte, okay, was geht's hier eigentlich? Aber grundsätzlich hat das super funktioniert, weil sich einfach vieles ganz natürlich erschließt, eben wie das bei Kindern ist. Und warum habe ich das gemacht? Also ich komme ja aus der Lausitz und weiß auch, dass ich quasi Sorbin bin, wenn man das in einem ethnischen Verständnis so werten will. Grundsätzlich ist es ja ein freies Bekenntnis, aber ich wollte einfach diese Sprache lernen, weil mir das wichtig war, mir das irgendwie auch zurückzuholen, was quasi uns weggenommen wurde oder also, mir weggenommen wurde.
Das heißt, deine Vorfahren haben Niedersorbisch gesprochen?
Ja, aber es gibt keine schriftlichen Quellen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Also auf dem Dorf haben die Leute Sorbisch gesprochen, aber die meisten waren wirklich halt einfach auch, wie im Deutschen auch, Analphabeten. Die konnten nicht schreiben. Also insofern kann ich mich auf jeden Fall darauf beziehen, sorbisches Siedlungsgebiet, die Nachnamen meiner Großeltern und Urgroßeltern, mein eigener Nachname, das sind alles so Anzeichen dafür, dass es auf jeden Fall ein sorbisches Erbe gibt einfach.
So, und ab jetzt sprichst du mit deinem Mann nur noch Sorbisch zu Hause?
Der spricht leider kein Sorbisch. Aber ich habe den tollen Tipp bekommen von jemandem, weil ich das sehr schade finde, wenn ich nach Hause komme. Also auf Arbeit kann ich ganz viel Sorbisch sprechen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich nach Hause komme, ist es sehr schwierig. Und ich habe einen Freund, der selber auch Muttersprachler ist im Sorbischen. Und er meinte, sprich einfach mit deinen Tieren Sorbisch. Also wir haben Katzen, Hühner und Pferde und das hat er mir so als Tipp mitgegeben, dass auch wenn die nicht antworten, aber es würde mir helfen. Ich habe es 1-2 Mal probiert, aber es fühlt sich tatsächlich sehr komisch an.
Naja, also wenn man als Pferd 10 Jahre lang mit Deutsch adressiert wird und dann auf einmal auf Sorbisch, das kann auch für das Pferd verwirrend sein, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ich muss sagen, ich habe in den 4 Jahren Begleitforschung mich ganz schwer getan, irgendwie eine Idee oder einen Zugang zum Sorbischen zu finden, sprachlich, persönlich, auch kulturell. Und das ist durch dich anders geworden. Und ich hatte auch den Eindruck, dass, ich sage jetzt mal das Wort, obwohl ich nicht richtig weiß, ob ich es richtig verwende, sagen, eine Minderheitenposition in einer Mehrheitsgesellschaft Das ist ein wahnsinniger Reichtum, über den man mit einer Leichtigkeit hinweggehen kann. Aber wenn man anhält und zuhört und wenn man die Spuren lesen lernt und auch sich dafür offen zeigt, dann ist es wirklich ein großer Gewinn. Ja? Und jetzt kann man sagen, das ist kein Gewinn, das ist einfach völlig normal, dass das Sorbische in der Lausitz auch in ganz vielen Gestalten und in ganz vielen Ausdrucksformen vorkommt. Anne, vielen Dank.
Sehr gerne. Utschok Musik.
So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Gespräch mit Attila. Hallo Attila.
Hallo Johannes.
Möchtest du das Mikrofon so halten oder noch einsortieren?
Ich glaube, ich halte es.
Ja?
Ja.
Ja, du bist jetzt der dritte Fotograf. Jetzt muss ich dir ganz andere Fragen stellen. Ja. Wir fangen mal direkt bei der fotografischen Arbeit an. Als du diesen großen Objektezettel vor dir hattest und dir was aussuchen solltest, ja. Was waren deine Kriterien auszuwählen, worauf du Lust hast beim Fotografieren?
Also diese Liste, die wir bekommen haben, die war ja sehr vielfältig. Aber ich bin halt nun mal Objektfotograf, ich bin Werbefotograf auch. Und ich habe mir dann halt einfach Sachen ausgesucht, die spannend für mich aussehen. Mhm. Und habe dann auch die ganzen Firmen angeschrieben und habe auch gefragt, wie groß ist das Ding? Wie sieht es aus und wo steht es? Und und da habe ich mich dann so langsam mit Google und so habe ich mich da an diese Objekte rangepirscht. Und man muss ja vorher überlegen, wie viel Equipment nimmt man ja mit.
Ja.
Und das ist so ein bisschen abhängig davon. Deswegen war es eigentlich ganz spannend, halt vorher zu gucken, was da alles für Dinge sind. Und so habe ich mich rangepirscht.
Nimm uns mal mit. Du sagst, dass du gerne oder häufig Objekte fotografierst. Was heißt das in Sachen Material mitnehmen oder Inszenierung?
Also ich komme aus der Studiofotografie und habe später dann so eine künstlerische Entwicklung gemacht und nutze aber dieses Wissen, was ich aus der Werbefotografie habe. Und das kann ich halt auch nicht abstreifen. Das ist halt auch so eine Art, wie ich halt fotografiere. Und die Ostkreuzschule ist nun mal nicht dafür bekannt, für diese Art von Fotografie, aber der Inhalt ist so, man kann sich auch über den Inhalt da ranpirschen und ich war auch sehr froh, da bei diesem Projekt dabei zu sein und ich hatte aber überlegt, die Lausitz, das war ja auch im Sommer, als wir das fotografiert haben und ich arbeite nun mal ganz viel im Studio und dachte, was machen die Bilder der anderen aus, was wird dieses Buch sein? Blau vor allem.
Wegen dem Himmel.
Genau, und dann hat man ein Ding und wenn man halt in Räume reinkommt, dann sind die meisten ja nicht besonders schön, also in Instituten vor allem. Und dann geht man auch halt einfach mal mit einem Ding nach draußen und dann inszeniert man das halt draußen. Also viel, viel Blau. Das heißt, ich habe halt mein eigenes Blau mitgebracht. Ich habe einen Himmel mitgebracht, also den Hintergrund. Und hatte somit dieses Farbspektrum Blau in meinen Bildern halt auch selber künstlich hergestellt. Also ich habe meinen eigenen Himmel mitgebracht, lag aber auch daran, dass in der Zeit, ich habe ziemlich spät angefangen, das Projekt, dass da ziemlich schlechtes Wetter war. Da war nur grau und dachte, das Blau nehme ich mir mit und ich habe die technischen Voraussetzungen und das Wissen und ich habe es einfach so gemacht. Und ich habe das halt mit künstlichem Licht gemacht und mit künstlichen Settings. Das war ich gewohnt.
Ja. Also wenn man das Buch durchblättert, dann erkennt man deine Bilder auch wieder, sozusagen, dass die eine gemeinsame Handschrift haben.
Genau, das war auch so ein bisschen die Idee am Anfang des Buches, dass man sich zum Beispiel, man hätte sich ja auch auf eine bestimmte Bildidee einigen können, dass man sagt, alle Dinge vor Weiß, alle Dinge mit Menschen oder alle Dinge so und so. Aber dadurch, dass wir alle auch individuelle Fotografinnen sind, war das spannend ja, dass jeder Einzelne und jede Einzelne eigentlich ihre eigene Geschichte, ihre eigene Strecke fotografiert hat. Und obwohl man sie halt komplett auseinandergepflückt hat in dem Buch, das war auch gut so, erkennt man trotzdem, wem gehören die einzelnen Bilder. Und das ist, also Fotografinnen tragen halt eigene Handschriften, die sprechen eigene Sprachen. Und das fand ich sehr spannend in dem Buch. Also bei meinen Sachen sieht man es halt sehr offensichtlich.
Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, die Bilder von euch jeweils einzeln mal zusammenzustellen.
Ja, das war aber auch so eine Idee gewesen, dass wir mal ausstellen.
Ja.
Und in der Ausstellung würden wir ja unsere Bilder alle zueinander stellen.
Ja.
Und dann hätten wir 11 verschiedene Fotoarbeiten, die sich alle um die Lausitz drehen. Da planen wir ja noch. Das kommt bestimmt noch irgendwann.
Das ist der Hinweis darauf, dass wir das noch finden müssen, wo, genau. wo wir genug Raum haben, diese Bilder auch mal in einer anderen Konfiguration zusammenzustellen. Nimm uns mal mit zu einem Bild. Such mal eins aus, worauf du Lust hast, um ein bisschen zu beschreiben, was ist das und wie ist es entstanden?
Ja, also ich habe das eine Bild, was jetzt hier an der Wand auch, also an der Scheibe hängt, auch ja. Premiere, da wurden wir eingeladen von einem, von Tim Henschel, und er ist Entwickler für orthopädische Prothesen.
Mhm.
In Zusammenarbeit mit einer Firma aus Cottbus haben die halt ein 3D-Programm, also der Tim Henschel arbeitet halt mit 3D-Programmen. Und die haben sich zusammengetan und haben mit einem 3D-Programm, 3D-Drucker, haben die eine Prothese hergestellt, die man halt weltweit selber herstellen kann. Der Prozess dieser Prothese ist halt aufwendig, und sie wollen sie halt unaufwendiger machen.
Mhm.
Haben da so verschiedene Ideen. So. Und das Interessante ist ja, wenn man so einen Job macht, dass man halt dorthin geht und sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich vorher überhaupt nicht beschäftigt hat. Also ich hatte noch nie eine Prothese. Und war sehr spannend, mit den zwei Fachleuten da halt zu sehen, wie die miteinander arbeiten. Also die haben Institut und die Wirtschaft sozusagen zusammengebracht. Und dieses Foto, was man da sieht, ist halt ein blauer Raum, wo halt ein Arm zu sehen ist, der in so einer Art Plastikgitterhalterung drin ist, also eine Prothese oder Prothesehalterung. Oder eine Schiene, kann man auch sagen. Also die haben verschiedene Sachen produziert und getestet, und die sind jetzt schon so marktreif, dass die jetzt auf den Markt kommen wollen damit.
Ich glaube, die haben das auch patentieren lassen.
Genau, das war auch der Plan gewesen.
Da gibt es ein bisschen Geschichte dahinter. Irgendwie mit dem Strukturwandelgeld wurde das Zentrum für hybrid-elektrische Antriebe finanziert. Und die sollen eigentlich Fahrzeug- und Flugzeugantriebe entwickeln. Und was braucht man dafür heutzutage? 3D-Drucker.
Mhm.
Jetzt hatten sie aber keine Partner unmittelbar, um gleich die ersten Schritte zu machen in der Antriebsentwicklung. Und sie sind mit dem Orthopädiehersteller ins Gespräch gekommen. Der hat gesagt, ja, ich mache zwar keine Antriebe, ich mache aber Prothesen und Orthesen. Mhm. Und ich brauche auch 3D-Drucker, und ich brauche Leute, die Lust auf gemeinsam Denken haben. Und so sind diese Sachen entstanden. Mhm. Und es stand nicht im Projektplan, dass die zusammenarbeiten. Und es scheint für beide Seiten unglaublich instruktiv gewesen zu sein. Und das sieht man deinem Bild auch an. Es sieht ja, es hat was Science-Fiction-mäßiges. Ne?
Absolut. Ja.
Ja. Lass uns mal zu einem zweiten Bild gehen.
Also was ich auch sehr interessant fand, war im Krankenhaus in Hoyerswerda. Da gibt es eine Klinik, die Klinik heißt Seeklinik, Lausitzer Seeklinik. Und die haben sich einen Roboter angeschafft, an den verschiedene Urologen aktuell arbeiten. Und dieser Roboter, den konnte ich mir halt auch überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, dass ein Roboter in den Körper eindringt und die feinsten Schnitte machen kann. Und als ich dann dort war, dann begegnete sich dort einem kleinen Roboter, der sah aus so, war auch so die, das ist die Bedieneinheit, wo dann der Chirurg, die Chirurgin halt dran sitzt und dieses größere Monstrum da halt bedient. Also da habe ich auch so an Science Fiction gedacht.
Das sieht auch ein bisschen aus wie, sagen, das wie so eine Marslandegeschichte, die vorne so Arme dran hat und irgendwas.
Absolut, also
machen
das
kann.
Ist ein vierarmiges Roboterarm-Ding, was sich auch bewegen lässt im Normalfall. Also wir haben halt keine Patienten fotografiert oder halt auch keine Probepuppe. Das wollten wir einfach nicht. Ich wollte das halt sehr stilistisch haben. Und die Instrumente haben wir halt auch nicht rangebaut, weil hätten wir sie rangebaut, hätten wir sie auch wieder einschicken müssen und das ist halt alles wahnsinnig teuer und man muss ja auch ein bisschen ökonomisch bleiben. Und für das Bild war das jetzt auch nicht ausschlaggebend. Und normalerweise würde da jetzt auch eine Patientin oder ein Patient davor liegen. Und die Ärzte sind sehr begeistert von dieser Technik. Also der ganze OP-Saal wurde umgebaut für 6,5 Millionen. Also falls irgendjemand was Urologisches hat, wirklich dorthin gehen. Das ist wirklich eine ganz abgefahrene Technik und eine Weiterentwicklung auf jeden Fall von den Operationsmöglichkeiten. Und es ist immer sehr interessant, da reinzugucken.
Das ist tatsächlich auch eine Kaltakquise gewesen. Ne? Wir schicken den Aufruf im Dezember 23 in die Welt und Hoyerswerda ist jetzt nicht unendlich weit weg von Cottbus, aber das liegt schon in Sachsen und ich kann nicht so viele Leute von da, und die haben den Aufruf auf irgendwelchen Wegen erreicht und da müssen sie sofort geschaltet haben. Da war der Roboter nämlich noch nicht angeschafft. Mhm. Dass sie gesagt haben, wir werden hier was haben und wir wollen, dass das gezeigt wird. Ja. Und auch in Sachsen gehört Hoyerswerda eher zu den zweiten Reihe Städten. Mhm. Und haben das sofort genutzt und gesehen. Und das ist wirklich auch ein spannendes und ein spannungsreiches Bild.
Der Roboter heißt Leonardo. Und kommt aus England.
Ja. Bist du an irgendeiner Stelle mit den Autorinnen aneinander geraten, die dir erzählt haben, wie du ihr Objekt zu sehen hast?
Nee, also ich hatte mit den Autorinnen gar keinen Kontakt. Ich hatte, die Texte waren ja schon geschrieben. Mhm. Und normalerweise bei so einer Reise macht man sie oft auch zusammen. Aber in dem Fall waren sie halt schon geschrieben. Und wir hatten eigentlich nur mit den Vorstellungen der Protagonisten zu tun, also mit den Leuten, die wir fotografiert haben. Ich hatte sehr schöne Begegnungen dort. Ich war auch total gespannt auf die Lausitz, weil ich die überhaupt nicht kannte. Und am Ende wurden wir halt auch noch, also ich war mit einem Freund unterwegs, wurden wir auch noch zum Ziegenessen eingeladen. Und diesen Stuhl, den wir fotografiert haben, den haben wir im Ziegenstall fotografiert, weil da gerade eine Party war, 20 Jahre Ziegenstall. Und ja, da habe ich eine Lausitzer Ziege gegessen, war sehr gut. Also kann ich sehr empfehlen.
Ja, das ist ein alter Stuhl aus einem Industrieunternehmen,
genau,
von auch einer ganz umtriebigen Person irgendwie mal mitgenommen worden ist.
Und genau,
Anja Nixdorf.
Genau.
Ja, die ist inzwischen die Sprecherin des Landesverbandes für Industriekultur in Sachsen.
Ja, wunderbar.
Und zeigt, und das kommt öfter mal in den Texten auch vor, dass auch Dinge aus der Geschichte, Dinge, die eine Geschichte haben, mit in die Zukunft genommen werden können. Mhm. Und wo sie weder die Geschichte noch verlieren, mit der Geschichte aber auch nicht im Weg stehen, sondern die erst ermöglichen.
Ja.
Wenn man das Buch durchschaut und euch finden will, weil man eure Bilder so gut findet, wie macht man das?
Also erstmal haben wir eine lange Liste von Namen, die da drin sind. Und ganz hinten findet man eine Kurzbiografie von uns. Und meistens findet man uns halt auch über die Namen selber. Also an den Fotos sind halt auf der linken Seite immer halt die Namen als Copyright aufgelistet. Und wir haben zumeist Instagram-Accounts oder Webseiten. Auf der Ostkreuzschule-Webseite findet man uns auch zumeist. Genau.
Genau, ich glaube, jetzt wissen alle, wie man euch finden kann. Dieses Buch wiederum gibt es im Buchhandel zu kaufen. Ich danke euch allen, Elke, Anne, Attila, Matthias, Nico, dass ihr hier mit dabei gewesen seid. Ich empfehle allen Zuhörenden mal, das Buch in die Hand zu nehmen. Ihr könnt ruhig auch mal hier vorkommen. Man erfährt nicht, wie die Zukunft aussieht. Man aber erfährt 99 Geschichten darüber, wie sich die Menschen in der Lausitz ihre Zukunft vorstellen und was sie eigentlich den ganzen Tag so machen. Da die Texte so kurz sind, kann man das immer mal in die Hand nehmen, wieder weglesen. Man kann es von hinten nach vorn, von vorne nach hinten oder auch einfach zwischendurch lesen oder einfach nur über den Bildern kontemplieren und sich ein bisschen inspirieren lassen. Und dann merkt man, das sieht alles gar nicht so düster aus. Gerade bei den Sachen, die man selber in die Hand nehmen kann, da wird die Zukunft nämlich greifbar. Vielen Dank.